1 bis 12. Und eigentlich müsste ich den nicht lesen. Ich gehe davon aus, dass die allermeisten von euch den fast auswendig kennen. Es war, glaube ich, sogar der erste, den ich mal in einem Kindergottesdienst behandelt habe. Ein paar Tage später kam Jesus nach Kapernaum zurück. Es sprach sich herum, dass er wieder zu Hause war. Darauf strömten so viele Menschen herbei, dass der Platz nicht ausreichte, nicht einmal draußen vor der Tür. Jesus verkündete ihnen das Wort Gottes. Da brachten die Leute einen Gelähmten zu Jesus. Er wurde von 4 Männern getragen, aber wegen der Volksmenge konnten sie nicht bis zu ihm vordringen. Deshalb öffneten sie das Dach genau über der Stelle, wo Jesus war. Sie machten ein Loch hinein und ließen den Gelähmten auf seiner Matte herunter. Jesus sah, wie groß ihr Glaube war und sagte zu dem Gelähmten: Mein Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Es saßen aber auch einige Schriftgelehrte dabei, die dachten: Wie kann er so etwas sagen? Das ist Gotteslästerung. Nur Gott allein kann Sünden vergeben. Doch Jesus wusste sofort, was sie dachten. Er sagte zu ihnen: Warum habt ihr solche Gedanken? Was ist einfacher? Dem Gelähmten zu sagen: Deine Sünden sind dir vergeben, oder steh auf, nimm deine Matte und geh umher. Aber ihr sollt sehen, dass der Menschensohn von Gott Vollmacht bekommen hat. So kann er hier auf der Erde den Menschen ihre Sünden vergeben. Deshalb sagte er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Da stand der Mann auf, nahm rasch seine Matte und ging weg vor ihren Augen. Sie gerieten außer sich, lobten Gott und sagten: So etwas haben wir noch nie erlebt. Was für eine Story. Jesus kommt nach Kapernaum und es kommt zu einem echten Flashmob. Spricht sich rum, da ist er, also alle hin. Plötzlich sind sie da, ein Menschenauflauf. Und es werden immer mehr, ein übervolles Haus, jede Menge Menschen. Und ganz ehrlich, was könnte Jesus lieber sein als massenhaft Menschen, die sich für seine Botschaft interessieren? Lasst euch versöhnen mit Gott, kehrt um zu ihm. Das will er ihnen allen sagen. Wer von uns wünschte sich nicht einen solchen Zulauf, eine solche Begeisterung für einen Gottesdienst? Und da sind 4 Freunde, die vor nichts zurückschrecken. Und irgendwo dazwischen Jesus und ein gelähmter Mann ohne Namen. Ich habe mich gefragt, was wohl passiert wäre, wenn einige von uns aus unserer Gemeinde auch mit dabei gewesen wären. Wie hätten wir reagiert? Oder was wäre gewesen, wenn da ein Jurist, eine Ärztin, ein Psychologe bei gewesen wären? Der Jurist würde wahrscheinlich angesichts des zerstörten Daches sofort auf Hausfriedensbruch in Tateinheit mit schwerer Sachbeschädigung kommen. Der Hausfriedensbruch ist die vorsätzliche Verletzung des verfassungsrechtlich geschützten Gutes der Unverletzlichkeit befriedeter Besitztümer nach § 123 Strafgesetzbuch. Ich habe das nicht gegoogelt, ich habe das gefunden. Kommt die vorsätzliche Sachbeschädigung dazu nach § 303 Strafgesetz, so wird es schon ernst. Und unser Jurist könnte bei der Schadensersatzklage sicher auch gute Dienste leisten. Die Medizinerin, die fände das Ganze aber auch ganz interessant. Im Griechischen lesen wir, dass der Gelähmte unter einer Paralyse litt, wahrscheinlich einer kompletten Lähmung der Beinmuskulatur, entstanden vielleicht durch eine toxische, entzündliche oder mechanisch-traumatische Verletzung der motorischen Nerven oder der Muskeln selbst. Sie würde möglicherweise einiges an Krankengymnastik und technischer Hilfe im Alltag empfehlen. Der Psychologe wäre dagegen beeindruckt von der Art und Weise, wie Jesus ganz offenbar die Gesichtszüge und Körpersprache der 4 Freunde, des Kranken und der gebildeten theologischen Kritiker in dieser Geschichte deuten konnte. Sie sagen ja nichts, jedenfalls nicht laut. Aber Jesus wusste schließlich doch zielsicher ihre skeptischen Gedanken und kritischen Überlegungen. Wusste ich's doch, sagt sich der Psychologe, Paul Watzlawick hatte einfach recht, man kann nicht nicht kommunizieren. Ich kenne Paul Watzlawick auch nicht, aber er ist bekannt für diesen Satz. Vielleicht könnte Jesus ja mal ein Seminar am Wochenende bei uns halten, wie er nonverbale Botschaften dechiffriert. Also da ist schon einiges drin in dieser Story. Schauen wir noch mal etwas genauer hin. Dann sehen wir, dass sich hier in einem schlichten Haus in Kapernaum am See, so See Genezareth ja, so etwas wie eine Gemeinde versammelt. Markus, der Erzähler, spricht ausdrücklich von einer Versammlung, also schon fast von einem Gottesdienst. Diese Versammlung ist ein recht bunter Haufen. Manche sind näher am Geschehen dran und andere weiter entfernt. Es gibt draußen Menschen, drinnen Menschen und einige sind auf dem Dach. Schauen wir mal hin. Da sind zuerst die vielen, die das Haus und den Hof füllen. Die hören auf Jesus und die wollen das auch. Das ist die erste Gruppe. Menschen, die einfach da sind. Frauen, Männer aus der Nachbarschaft, Fischer, Handwerker, ein paar Alte, ein paar Junge. Sie hören zu, sie sind neugierig, was Jesus zu sagen hat. Jesus redet mit ihnen über Gottes unbegreifliche Liebe zu uns und insbesondere zu denen am Rand. Das ist vollkommen in Ordnung. Allerdings sorgen diese Menschen auch für ein Problem. Sie sind so sehr beieinander und füllen das Haus, dass sie keinen von draußen mehr reinlassen. Sie merken gar nicht, dass da ein kleiner Trupp ums Haus herumläuft und verzweifelt Einlass begehrt. Sie kriegen nicht mit, dass da einer vom Rand in die Mitte möchte. So kann das sein. Menschen sind einander im Weg, vielleicht sogar in Gottesdiensten und Gemeinden, natürlich nicht hier bei uns. Aber im Weg sein kann man nicht nur räumlich. Es geht auch mit Meinungen und Haltungen. Und da frage ich mich, mit welcher Meinung und mit welcher Haltung trage ich dazu bei, dass manche Menschen den Weg zu Gott nicht finden können? Dann ist da auch diese aktive Kleingruppe, würden wir sagen, 4 Leute, die offenbar treu zu einem kranken, ja einem behinderten Freund halten. Auch sie sind auf Jesus aufmerksam geworden. Dieser Jesus, eigentlich ein normaler Handwerker, wie wohl viele von ihnen, ist offenbar nicht nur ein begabter Laienprediger. Er ist auch so etwas wie ein Barfußdoktor. Er hat heilende Hände. Warum sollte er nicht auch ihrem Freund helfen? Diese 4 erinnern uns an den Wert echter Freundschaft. Sie schleppen ihren Freund jedenfalls über die Außentreppe aufs Flachdach. Wenn es unten nicht reingeht, dann eben oben. Sie graben sich durch die Lehmdecke. Und ich stelle mir jetzt gerade so vor, wie der Dreck hier auf die Versammlung fällt. Und es wird ja gesagt, sie waren gerade über Jesus. Er wurde also auch dreckig. Sie lassen den Bewegungslosen an Seilen herab, bis er genau Jesus zu Füßen liegt. Jesus hat einen Blick für solche Leute. Er durchschaut sie und hat eine gute Ansicht von ihnen. Er reagiert durchaus positiv. Glauben nennt er diesen Einsatz für den Freund. Glauben nennt er das, dass sie nichts wichtiger finden, als ihn zu Jesus zu bringen. Prima, sagt er, gut gemacht, ihr sucht Hilfe bei mir und ihr traut mir etwas zu, das nenne ich mal Glauben. Und da frage ich mich, hätte ich auch solchen Glauben, Menschen auch über Hindernisse hinweg zu Jesus zu bringen? Und da sind dann noch diese gut ausgebildeten Theologen. Auch sie nehmen es ernst mit dem Glauben. Sie wollen wissen, was dieser begabte Laienprediger da zu sagen hat. Sie sind neugierig, aber dann sagt Jesus diesen berühmten Satz, mein Sohn, dir sind deine Sünden vergeben. Anders gesagt, Gott vergibt dir jetzt alle Schuld deines Lebens. Und da kommt bei ihnen das theologische Räderwerk in Gang. Kann das denn sein? Wenn er das sagt, dann behauptet er ja nichts weniger, als in göttlicher Mission zu wirken. Dann nimmt dieser Mensch für sich in Anspruch, was eigentlich nur Gott tun darf. Dann aber ist er entweder verrückt oder ist er ein schlimmer Lästerer unseres Glaubens. Dann ist das, was er sagt, Blasphemie, Gotteslästerung. Nach unserem Gesetz ein todeswürdiges Verbrechen. Denn wer das sagt, ich vergebe dir deine Sünden, der ist entweder Gott selber, selbst zu Besuch auf Erden könnte man sagen, oder ein Verrückter oder ein Gotteslästerer. Das alles muss ihnen so durch den Kopf geschossen sein und Jesus erkennt, was sie bewegt. Aber Auch um sie bemüht er sich. Er spricht aus, was sie denken, und erreicht ihnen die Hand, dass sie begreifen und sich nicht mehr wehren. In der Tat, ich bin es. Ich habe die Lizenz zu vergeben. Ich habe die Kraft zu tun, was Gott so sehr auf dem Herzen liegt. Ich habe die Lizenz und die Kraft, dass Menschen, die am Boden liegen, endlich wieder auf die Beine kommen. Ob die Schriftgelehrten sich davon beeindrucken lassen, dass Jesus zur Vergebung noch die Heilung draufpackt, hat uns Markus, unser Erzähler, leider nicht mehr verraten. Aber es gibt auch Gründe, skeptisch zu sein. Wir wissen ja, wie es mit Schriftgelehrten und Jesus weitergegangen ist. Und ich frage mich, wo stellt Gott meine Erkenntnis, meine theologische Grundhaltung in Frage, wenn sie zum Beispiel ohne Liebe ist? Diese Menschen, sie alle, gehören zu dieser großen Gemeinde in einem kleinen Haus in Kapernaum. Die schlichten Zuhörer, die hochaktiven Freunde und die gebildeten Kritiker. Um sie alle müht sich Jesus, um alle ein bisschen anders, aber um alle. Nur um einen müht er sich noch mehr. Und da richtet sich plötzlich alle Aufmerksamkeit auf diesen Mann. Diesen Mann, der da vor ihm liegt, keinen Namen hat, kein einziges Wort redet und doch mit seiner Not ein einziger Ruf nach Hilfe ist. Und jetzt sind wir mitten in der Geschichte angekommen, bei Jesus und diesem gelähmten Mann. In diesem Moment gibt es für Jesus offenbar nur noch diesen einen Menschen, den einen, der jetzt etwas von ihm erwartet. Er lässt sich unterbrechen und ist nicht mal verärgert, nicht einmal durch den Dreck von oben. Es ist fast, als wäre die Unterbrechung das Eigentliche, als könnte jetzt erst das geschehen, wozu sich Jesus berufen weiß. Oder wüssten wir zum Beispiel heute von diesem Treffen im Haus in Kapernaum, wenn es diesen Gelähmten nicht gegeben hätte? Ich glaube nicht. Aber was sagt denn Jesus zu diesem Mann? Genau gesagt sagt er zweierlei. Das erste ist eine Anrede, mein Sohn. Wir könnten auch sagen, es ist ein Zuspruch. Du bist mein Sohn. Und das andere ist ein Freispruch. Dir sind deine Sünden vergeben. Von Gott endgültig, vollständig. Dass darüber nun allgemeines Erstaunen herrscht, kann man eigentlich niemandem verdenken. Sündenvergebung, eine tolle Geschichte. Aber andererseits auch ein bisschen seltsam oder auch am Thema vorbei. Wir würden als normale Menschen in dieser Situation ohne Kenntnis des Neuen Testaments möglicherweise auch ein bisschen irritiert fragen, Jesus, geht's denn noch? Da liegt einer vor dir, der ist behindert. Es liegt auf der Hand, dass er gerne wieder laufen möchte. Hast du nicht begriffen, was dieser Mann braucht? Hier geht's um Diakonie. Hier bist du als Arzt gefragt. Hier bist du doch nicht als Seelsorger gefragt. Heilung wäre gut, aber doch nicht Vergebung. Im Übrigen, wofür Vergebung? Du meinst doch nicht etwa, er sei ein besonders übler Zeitgenosse? Oder glaubst du, er ist krank, weil er ein großer Sünder ist und muss deswegen so leiden? Wir würden möglicherweise denken, dass Jesus zu wenig tut, wenn er vergibt, und dass er eigentlich mehr tun müsste, nämlich ihn heilen. Dagegen meinen die Schriftgelehrten, dass er zu viel tut, wenn er vergibt, während sie vielleicht eine Glaubensheilung durchaus wohlwollend hingenommen hätten. Zu viel, nicht zu wenig, tut Jesus in ihren Augen. Zumindest tut er das Falsche. Und das führt uns noch ein Stück tiefer in diese Geschichte hinein. Dir sind deine Sünden vergeben. Du bist mein Sohn, sagt Jesus. Und um es ein bisschen abzukürzen, wir haben wirklich keinen Anlass zu meinen, Jesus hielte Schwerkranke und Behinderte für besonders schwer bestrafte Sünder. Das kommt bei einer anderen Heilungsgeschichte sehr klar zum Ausdruck. Also muss es ein Geheimnis sein um die Vergebung, um den Freispruch und Zuspruch. Und wir können es eigentlich nur so sagen, wenn Jesus Sünden vergibt, dann streicht er nicht einfach nur ein paar unangenehme Details aus der Personalakte eines Menschen. Er löscht nicht einfach nur das Strafregister. Vergebung der Sünde, das ist viel mehr. Das ist das Herzstück unseres christlichen Glaubens. Und damit komme ich zum für mich schönsten Teil unserer Geschichte. Wird einem Menschen vergeben, so wird er nämlich selbst neu angeredet, mein Sohn. mein Sohn, meine Tochter, du warst in der Fremde, aber jetzt bist du wieder zu Hause. Du warst eine verlorene Tochter, ein verlorener Sohn, aber nun hast du wieder eine Heimat. Du hast einen neuen Stand als mein Sohn, als meine Tochter. Die Fremde, das ist die Sünde. Sünde ist ja Zielverfehlung, die Heimat nicht erreicht. Und das Land der Sünde ist ein höchst undankbarer Wohnsitz. Irgendwann wirft sie uns auf die Matte, sie verspricht viel, denunziert jeden Impuls, sich Gott zu öffnen und nährt das Misstrauen gegenüber dem Ursprung unseres Lebens. Aber da ist Jesus. Er ist Arzt gegen diese tödliche Krankheit, der Retter aus der Wüste. Dir sind deine Sünden vergeben. Du bist nun mein Sohn oder meine Tochter. Vergebung heißt, das ist jetzt aus, das Alte ist vorbei, Vergangenheit für ewig. Fortan gilt, du bist nicht mehr, was du leistest, du bist aber auch nicht, worin du versagst. Du bist vor und nach allem, was du leistest, mein Kind. Und du bist trotz allem, worin du versagst, zuerst und zuletzt mein Kind. Du kannst nachts schlafen gehen und sagen, morgen ist ein neuer Tag mit Gott. Und jeden Morgen kannst du aufwachen und dir sagen, heute ist Gottes Ja zu mir so neu und unverbraucht wie dieser Tag. Ich kann nichts tun, dass er mich mehr liebt. Ich werde es aber auch nicht schaffen, dass er aufhört, mich zu lieben. So sieht mich Gott immer wieder aufs Neue an, anders als ich mich selbst ansehe. Er trennt mich, so gesehen, von meinen Taten, mein Ich von meinen Taten und Untaten, von meinen Unterlassungen und allen Verdrehungen meiner Seele. Er unterscheidet mich so von mir und hilft mir so, bei mir selbst anzukommen, bei dem, der ich von Anfang an sein sollte, nach den Gedanken seiner Schöpfung, als er sagte, es war sehr gut, sein Sohn, seine Tochter. Gott ist heilig und sein Anspruch an mich als sein Kind ist auch nicht geringer, als ebenfalls heilig zu sein. Das geschieht in der Vergebung und nicht in der Kraft, nicht in der eigenen Kraft. Das wäre niemals möglich. So hilft er mir, mein Maß zu finden, auf die Beine zu kommen und im Leben das zu tun, wozu ich geschaffen bin. Ja, wozu bin ich denn geschaffen? Vielleicht, um als Freund, wie in dieser Geschichte, anderen zu helfen. Ja, vielleicht sogar zu Jesus zu bringen. Vielleicht auch geschaffen, um Gott zu studieren, sein Wort richtig einzuordnen, auszulegen wie die Theologen dort in Kapernaum. Aber auf alle Fälle geschaffen dazu, in einer Gemeinschaft Jesus zuzuhören, Gott zu begegnen, ihn mit Liedern und Gebeten und Taten zu loben und zu preisen, so wie die vielen in diesem engen Haus damals, als sie das Wirken Gottes erlebt haben. Der namenlose Mensch in unserer Geschichte kommt so wieder auf die Beine. Am Ende auch ganz buchstäblich. Er nimmt sein Bett und geht. Irgendwie ist es nur konsequent. Es strahlt sozusagen bis in den Leib aus, dass sein Leben wieder da ist, wo es hingehört. Dass er wieder laufen kann. Dass er wieder laufen kann, ist Grund zu größter Freude. Aber es ist letztlich nur Beiwerk, nur eine schöne Frucht seines neuen Lebens. Nun haben wir das gehört heute Morgen. Wir hören es in diesem Gottesdienst und denken vielleicht, naja, das wissen wir doch schon alles, was geht's mich an? Wieso Vergebung? Ich habe doch gar nichts Schlimmes angestellt, nicht getötet, nicht gelogen, ich war nicht neidisch, ich habe nicht gestohlen. Wieso Vergebung? Wieso soll das Wort sein, das ich heute mit in diese Woche nehme? Vielleicht denken wir, dass wir gerne ganz andere Worte hören würden, wie deine Schwäche, die im Alter zunimmt, wird verschwinden. Oder deine Krankheit wird gut werden. Oder dein Arbeitsvertrag wird verlängert. Oder deine Sehnsucht nach Frieden in der Familie wird erfüllt. Und ganz aktuell, deine Sorge um das Klima, die Heizkosten im kommenden Winter und vor einer Corona-Erkrankung, diese Sorge ist überflüssig. Oder ich werde sofort alle Kriege in dieser Welt beenden. Nein, das sagt Jesus nicht. Er sagt nur das. Mein Sohn, meine Tochter, deine Sünden sind dir vergeben. Und so sagt Gott heute in diesem Text zu uns, zu dir. Wenn du zu mir kommst, sind deine Sünden vergeben. Wie kommen wir also auf die Beine? Was gibt uns den nötigen Schwung für den Tag, für die nächste Woche? Was hält uns aufrecht nach Niederlagen? Was bewahrt uns vor Übermut nach Siegen? Was heilt unsere Beziehungen, wenn wir einander böse verletzen? Was bewahrt unsere Selbstachtung, wenn wir schlimm kritisiert werden? Was gibt uns ein menschliches Maß in aller Verantwortung und Arbeitsflut? Es ist Vergebung, es ist Heimat, es ist ein unzerstörbares Ja Gottes zu mir. Es ist mehr Gnade, als irgendein Mensch uns geben kann. Es ist mehr Anerkennung, als alle Menschen uns schenken könnten. Es ist Gelassenheit, auch wenn Dinge mal schief gehen. Es ist der Zuspruch, du bist mein Kind. Und es ist der Freispruch, du bist nicht mehr in der Ferne und Fremde, du bist zu Hause, wenn du zu mir kommst. Und so kommen wir wieder auf die Beine, Gott sei Dank. Amen.